Friede sei mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Theotalk schiitischer Lifestyle im Hier und Heute. Warum schiitischer Lifestyle? Weil wir wollen mit unserem Podcast und mit der Behandlung der Themen, die wir besprechen, zeigen, dass das schiitische Leben, das schiitisch-religiöse Leben, also der schiitische Lifestyle, mindestens genauso interessant ist, mindestens genauso faszinierend ist, wie jeder andere Lifestyle, den wir kennen, wie zum Beispiel der Ernährungs-Lifestyle oder der Fitness-Lifestyle, ohne dass der schiitische Lifestyle diese sogar ausschließt. Warum und hier und heute? Weil wenn wir unser Leben gestalten wollen nach der Religion, also wenn wir unser Leben gestalten wollen religiös, müssen wir natürlich unsere Religion auch hier ins Hier und Heute bringen. Und das haben wir vor mit Sheikh Hussein Leibner und mit mir, mit OJ. Und es läuft immer so ab, dass wir über Instagram 2 Wochen, bevor wir den Podcast aufnehmen werden, eine Umfrage stellen, wo wir die Community fragen, über welche Themen sollen wir sprechen, über welche Themen sollen wir reden, über welche Themen sollen wir unsere Erfahrungen austauschen. Und vor 2 Wochen habe ich diese Umfrage das erste Mal gestellt und es kamen sehr viele Fragen über den Imam unserer Zeit, über Imam Mehdi, möge Gott das Erscheinen oder sein Erscheinen beschleunigen. Es kamen Themen über die Vorzeichen, es kamen Fragen über seine Vorzeichen, es kamen Fragen, ob wir uns kurz vor seinem Erscheinen befinden und so weiter und so fort. Und das haben wir als Anlass genommen, eigentlich generell über den Imam mal zu sprechen. Weil wenn wir Diskussionen sehen zwischen Schiiten und verschiedenen Gruppierungen, werden wir feststellen, dass das größte Problem bei diesen Diskussionen eigentlich die Vorstellung beziehungsweise was ist eigentlich der Imam beziehungsweise welche Rolle spielt der Imam im schiitischen Glauben beziehungsweise in der schiitischen Theologie. Und mit dieser Frage würde ich heute eigentlich auch beginnen, beziehungsweise mit dieser Frage würde ich eigentlich dieses Gespräch heute einleiten, nämlich wo oder wo finden wir oder haben wir überhaupt diese Notwendigkeit, einen Imam zu folgen, beziehungsweise einen Imam zu finden, beziehungsweise haben wir das Konstrukt Imam in unserer schiitischen Theologie, beziehungsweise in der islamischen Theologie?
Naja, ist ja zunächst mal eine religiöse Frage. Zumindest vor allem anderen eine religiöse Frage und muss sich natürlich im Interesse der Offenbarungsreligion und der Islam stellt unmissverständlich eine solche dar, die Frage stellen, auf welche Quellen wir uns da verlassen müssen, in erster Linie. Wir können uns ja nicht sozusagen nur einfach auf unsere Hintergrundkultur verlassen, auf unsere Historie verlassen, weil da spielen ja immer viele Dinge mit rein, die eigentlich mit unseren religiösen Grundlagen nicht viel zu tun haben müssen.
Haben wir, wenn ich kurz einstelle, haben wir nach deinen Erfahrung, die du gemacht hast in der Community, hast du das Gefühl, dass wir in der schiitischen Community eher ein auf Quellen basiertes Imambild haben oder eher ein kulturell geprägtes Imambild?
Oh, das spricht eine Problematik an, die sicherlich nicht nur für die schiitische Community berücksichtigt werden muss oder eine Rolle spielt, sondern für jede, wie auch immer geartete religiöse Community. Also auch für die islamische Community, Gesellschaft, Gemeinschaft, im Großen und Ganzen, ganz egal wo und wann. Wenn wir vom Islam sprechen, als einer Offenbarungsreligion, als einem System des Denkens und Handelns, dann gibt es immer eine historische Wahrnehmung. Und in dieser historischen Wahrnehmung findet sich alles. Genauso wie in der historischen Wahrnehmung vom Christentum. Heiligen,
auch alles findet.
Nicht nur Mutter Teresa auftaucht, sondern eben auch die Kreuzzüge. Aber ja, das ist das historische Christentum. Ist das das eigentliche Christentum? Wenn wir zu einer fairen Beurteilung oder Behandlung des Christentums gelangen wollen, müssen wir natürlich von Zeit zu Zeit durch dieses Dickicht der Historie hindurchschauen. Und das gilt für unsere Religion ganz genauso. Und das gilt auch für unsere schiitische Community. Die ist nicht frei und nicht unbelastet von dieser Historie. Die ist geprägt von wirtschaftlichen Allianzen, von Machtinteressen, Machtlobbys und von den Interessen oder dem Interesse des Einzelnen, sich selbst verwirklichen zu wollen. Oder auch einer ganzen Gruppe das zu schaffen. Also die Frage ist am Ende des Tages, welche Quellen stehen uns zur Verfügung? Und wie jede Offenbarungsreligion verlässt sich unsere Religion auf die Offenbarung, wie der Name so schön sagt. Und wir müssen halt gucken, ob die Führungsgewalt, das Imamat, von dem wir sprechen, und damit eben auch die Führungsgewalt unseres gegenwärtigen Imams dort wiedergespiegelt wird, und wenn ja, wie?
Und spiegelt sich es wieder?
Und was das bedeutet, ich denke, ein flüchtiger Blick in einen Index, in ein Sachregister zum Korantext wird zeigen, dass es sich auf alle Fälle dem Namen nach schon mal widerspiegelt. Das Wort Imam ist kein Fremdwort. Eine Sure 36, die den praktizierenden Muslimen, also die sich dafür entschieden haben, dass der Islam ihr Lifestyle sein soll, ja sehr gut kennen und oft rezitieren, heißt es: Wa kulli shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Mhm. Wir haben alles, aber auch wirklich alles in einem deutlichen Imam festgehalten. Mhm. Was immer, wie mehrdeutig dieser Ausdruck hier auch sein mag, das Wort Imam ist für den Koran kein Fremdwort und noch weniger für die von Anfang an eingeleitete Dokumentierung des Korans, sprich die Überlieferung. Das, was den Propheten und schließlich den Imamen nachgesagt wird. Und wichtig bei der Gelegenheit vielleicht zu erwähnen, dass es eine Trennung zwischen dieser Dokumentation, zwischen dieser begleitenden Erklärung und dieser Offenbarung nicht möglich ist, weil wir das, was wir schöpfen, aus zweiter Hand schöpfen, nicht aus erster Hand erfahren. Es gibt einen Sender, es gibt eine Sendung und es gibt einen Empfänger. Und dieser Empfänger ist ein Eingriff in die Geschichte, und mit dem Ableben dieses Empfängers ist dieser Teil der Geschichte abgeschlossen. Das heißt, ein neuer Teil beginnt. Und die Frage ist, was macht oder was ist das Entscheidende, das Wesentliche dieser neuen geschichtlichen Phase, und woran soll ich mich festhalten? Aber zum Thema zurückzukommen, wenn wir über die Wichtigkeit sozusagen reden wollen heute, die Notwendigkeit, den Imam der Zeit zu kennen und zu wissen, wer das ist oder wer das für mich sein soll am Ende des Tages, beziehungsweise warum diese Notwendigkeit überhaupt besteht, da genügt natürlich eine Stelle zu erwähnen, die mit äußerstem Nachdruck eigentlich die Notwendigkeit solcher Kenntnisse einfordert. Und zwar der Vers 71 der Sure 17, leicht merkbar durch die Zahlenfolge 1771, was dem Ganzen schon fast einen magischen Touch verleiht. Dort heißt es im Anfang des Verses, im Original: Yawma nad'u kulla unasin bi imamihim. An jenem Tage, dem Tag des Gerichts also, dem Tag der Rechenschaft, der Gerechtigkeit, die eingefordert wird, der Be- und Entlohnung sozusagen, der Aussöhnung und alle anderen wichtigen Endgültigkeiten, alle anderen letzten Dinge, Yawma nad'u kulla unasin, werden wir alle Menschen herbeirufen. Und zwar nicht für sich allein, sondern bi imamihim, mit ihrem Imam. Ich denke, dass jeder, der diesen Text liest und ernst nimmt, sich am Ende des Tages fragen wird:
Wer ist mein Imam?
Wer ist denn mein Imam? Und warum scheint es notwendig?
Das Interessante bei dem Vers finde ich, dass dieser Vers auch aufzeigt, dass jeder von uns, weil du gefragt hast, erstmal die Frage stellen sollte: Wer ist denn überhaupt mein Imam? Ja, auch wenn einige jetzt vielleicht kommen werden und mit Imam sagen werden: Ja, damit ist das Buch gemeint, ja, wir werden mit dem Koran gerufen. Ja. Obwohl ja du dann gerne sagst: Okay, wenn wir Imam quasi als Synonym für Kitab benutzen, warum benutzen wir nicht Kitab, Synonym für Imam und so weiter und so fort? Das Interessante ist aber, dass dieser Vers eigentlich auch eine Wirklichkeit auch in unserem heutigen Leben zeigt. Ja, weil ich habe ja am Anfang gesagt, dass jeder von uns, oder nicht jeder von uns, es gibt verschiedene Lifestyles, ja, und jeder dieser Lifestyles, egal ob es ein Ernährungs-Lifestyle ist oder ob es ein Fitness-Lifestyle ist oder was auch immer, ja, jeder hat einen Mentor. Und es, und dieser Vers zeigt uns eigentlich, dass jeder mit seinem Mentor gerufen wird. Also wem bist du in deinem Leben gefolgt? Und die Frage ist eigentlich, gerade weil wir diesen Vers haben, essentiell, dass wir diese Frage uns wirklich auch mal stellen am Ende des Tages. Ja, mit welchem Imam werden wir überhaupt, mit welchem Anführer, mit welchem Mentor werden wir eigentlich, werden wir eigentlich auferstehen? Das ist die Frage. Und da finde ich es eigentlich ganz interessant, weil Imam Ali al-Salam in einer Überlieferung sagte, dass es zwei Arten von Imamen geben wird. Er sagte in der Überlieferung, an la immata imaman, imamu hudan wa imamu dalala. Also es gibt Imame, ja, es gibt Mentoren, ja, und der eine leitet und der andere leitet fehl.
Ja, du ich mal kurz dazwischen grätsche an der Stelle, bevor der Gedanke sich unter dem Tisch verliert. Du weißt ja, also ich meine, wenn wir mal von der niedrigsten Schwelle ausgehen, ein Imam in unserem alltäglichen Leben, in unserer religiösen Lebenspraxis, ist zunächst ja oftmals derjenige, der im Gebet vorne steht.
Ja.
Das heißt, der das Gebet anleitet, der eine führende Rolle übernimmt. Und es gibt also im Leben eine ganze Reihe von Imamen, wenn wir es so betrachten, von unserem vernünftigen Denken ausgehen. Also es gibt da immer jemanden, der sozusagen Führungsgewalt hat. Die Frage ist, werden wir jetzt mit all denen am Tag der Auferstehung herbeigerufen und herangerufen oder mit denen, die tatsächlich auch Zeugen über unser Handeln geworden sind. Also quasi die Hoheitsgewalt über die Gemeinde der Gläubigen gehabt haben, also die tatsächliche Führungsgewalt gehabt haben. Ich glaube, es liegt auf der Hand, dass die tatsächliche Führungsgewalt hier im Mittelpunkt steht. Ja.
Es geht ja darum, wem wir auch folgen. Ja, den Imam im Gebet, dem folge ich zwar im Gebet, aber spätestens wenn das Gebet vorbei ist, ist meine Folgschaft auch vorbei. Und den Imam im Gebet folge ich auch nur deswegen, weil ich einen anderen Imam folge. Weil ohne die Regeln des, wie du sagst, des Imams, der die Führungsgewalt, der die Führungsschaft innehat, ohne ihn wüsste ich wahrscheinlich gar nicht, wie das Gemeinschaftsgebet hinter einem Imam überhaupt funktioniert. Und ich denke, das ist essentiell, sich da am Ende des Tages wirklich mal die Frage zu stellen oder einfach mal sich über den Vers Gedanken zu machen, weil, wie du sagtest, der Vers ist eindeutig. Ja, wir werden mit einem Imam auferstehen, aber wir werden auch mit ihm gerufen, dem wir gefolgt sind.
Du hast die Überlieferung vom Gebieter der Gläubigen, Ali ibn Abi Talib alayhi salam, erwähnt. Und es gibt tatsächlich auch eine Überlieferung, die findet sich in Al-Amali von unserem ehrenwerten Sheikh As-Saduq, wo Imam Jafar As-Sadiq, also unser wahrhafter Meister As-Sadiq alayhi salam, tatsächlich direkt Stellung bezieht oder auf diese Stelle, die wir zitiert haben, 1771, eingeht. Und er sagt dem Fragenden in dieser Überlieferung, der nach dem Wesentlichen dieses Imams fragt, Imamun da'a ila hudan. Imamun da'a ila hudan, fa'ajabuhu ilayh. Da ist zum einen ein Imam, der zur Rechtleitung rief und dem sie in ihr gefolgt sind. Und der Begriff ist interessant, es ist der Zusammenhang zwischen seinem Ruf und dem sie in ihr gefolgt sind. Sagen, aber erst durch seinen Ruf, erst durch seine Führungsqualität, seine Führungsgewalt, durch seine Führungsqualität auch gleichzeitig, gelangen sie zu ihr, zu dieser Leitung, zu dieser rechten Leitung tatsächlich. Wa imamun da'a ila dhalala. Und ein Imam, ein anderer sozusagen, der zum Irrtum gerufen hat, also auf einen Irrweg gerufen hat. Fa'ajabuhu ilayha. Und dem sie folgten, dem sie in der Irreführung in ihr gefolgt sind. Ileiha heißt es tatsächlich ja in arabisch Text, also hier, weil Dalala feminin, ja, das wird deutlich, dass also auch hier dasselbe Verhältnis herrscht. Und das Das erinnert uns an etwas, was wir alle 24 Stunden mindestens 5-mal wiederholt tun, wenn wir im Gebet sind und sagen, Ihdina, führe uns, leite uns. Ihdina as-sirat al-mustaqim, führe uns den Weg, den geraden, ja? Über den der Gebieter der Gläubigen sagt, der ohne Über- und ohne Untertreibung ist in diesem Leben.
Also diesen Punkt
und, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, den der Koran aber, und das ist uns in den Mund gelegt, in unseren obligatorischen, also alltäglichen Pflichtgebeten, nicht etwa durch eine bestimmte oder eine bessere Qualität beschreibt oder näher definiert, also näher bestimmt definiert, als durch diejenigen, also durch die Persönlichkeiten, alladhina an'amta alayhim, an denen Gott seine Gnade erfüllt hat. Und das ist genau die Qualität, die einen Imam ausmacht, die einen Propheten, einen Mann Gottes ausmacht, einen, der durch Gott geführt ist und der dadurch in der Lage ist, die anderen zu führen. Das ist das Verhältnis. Ohne dieses Verhältnis, ohne diese Führungsfrage der Führungsqualität und der Führungsgewalt, hätte die schiitische Community nichts vorzuweisen, was sie vom Rest der muslimischen Community in einem besonderen Sinne abhebt. Wir wären in keinster Weise elitär, also sozusagen, sondern wir wären den anderen in jeglicher Hinsicht im Irrtum und in Trefflichkeit und Irrtum gleichgestellt. Und tatsächlich wird das wiederum in einer Stellungnahme des Imams unserer Zeit, wenige Jahre nach seiner Geburt, im Jahre 255 nach Hijra, zur Sprache gebracht, der gesagt hat, dass Gott sie durch zwei Dinge ausgezeichnet hat. Durch zwei Dinge bevorzugt hat, wenn man so möchte. Also durch zwei Würden und zwei Bürden ausgezeichnet hat, um das Gleichgewicht in der Stellungnahme nicht zu übersehen. Nämlich durch das Wissen, das er ihnen vermittelt, das Wissen, das er ihnen verleiht und die Reinheit, die Reinheit, die Unbeflecktheit, die Unschuld, mit der sie in die Welt kommen. Und wäre das nicht, dann hätten alle denselben Anspruch auf diese Position und diesen Rang. Und das ist dieser letzte Aussage ist phänomenal. Alle hätten das sagen. Das heißt, wäre das nicht, dann wäre die islamische Community in höchstem Maße zur Demokratie genötigt. Also sozusagen zu mehr sogar.
Also kann man sagen,
ich korrigiere mich, nicht zur Demokratie tatsächlich, sondern zur Konsultation genötigt.
Also kann man sagen, das, was im historischen Islam ja dann im Endeffekt passiert ist.
Also der Konsulkratie oder so.
Ja.
Nein, das ist nicht passiert. Eine Konsulkratie hat es nicht gegeben, weil die wichtigste aller Parteien aus jeglicher Beratung ausgeschlossen geblieben ist. Das ist ein Komplott. Aber das ist eine andere Geschichte.
Vielleicht auch irgendwann mal behandeln werden. Das Interessante ist, dazu werden wir später nochmal kommen, denke ich, dass du sagtest, dass Sirat al-Mustaqim quasi heißt weder Unter- noch Übertreibung. Dazu würde ich später gerne noch was sagen, wenn wir zu einer anderen Überlieferung kommen. Wir können also festhalten,
dass... Wenn du es nicht vergisst.
Wenn ich es nicht vergesse. Wir können also festhalten, dass das erste... Also erstmal können wir ja festhalten, kleine kurze Zusammenfassung ist, dass wir haben das Wort Imam im Koran. Das heißt, es ist präsent. Das heißt, der Koran oder das Wort Imam ist im Koran nicht fremd. Das können wir schon mal festhalten. Dann können wir festhalten, dass der Koran eigentlich betont, dass jeder Mensch einen Imam haben wird oder einen Imam hat und dass er mit diesem Imam gerufen wird am Tage der Auferstehung oder am Tage des Gerichts. Jetzt ist die Frage eigentlich, oder die Frage, die jetzt noch offen ist, oder beziehungsweise die wir schon leicht die wir schon leicht angerissen haben, ist die Frage, warum brauche ich überhaupt den Imam? Ja, okay, ich kann ja trotzdem einen Imam haben. Ja, heißt, in dem Vers heißt es ja nicht, also wenn wir uns den Vers anschauen, jeder Mensch wird gerufen mit ihrem Imam, heißt ja nicht, dass danach, das, was danach kommt, der negativ für mich ausfallen muss.
Sicher, es gibt einen Punkt, den wir noch nicht.
Ich wollte ganz nur kurz richtig, den ersten Punkt, den ich nur festhalten wollte, ist, damit wir auf diesen Punkt weitergehen, ist, dass das Erste, was du eben jetzt betont hast, oder was ich auch mit der Überlieferung Imam Ali betont habe, ist, dass das Erste, was der Imam uns quasi garantiert, die Rechtsleitung. Also folgen wir diesem Imam, folgen wir dem Imam unserer Zeit, können wir davon ausgehen, dass er uns recht leitet. Als ersten Punkt.
Ja, lässt sich anders nicht beantworten. Das ist der Kern der schiitischen Geisteswelt.
Ja.
Es gibt eine Stellungnahme, die auf die Imame selbst zurückgeht, die Al-Kulayni in Al-Kafi tradiert, sagt, in der heißt es unmissverständlich. Eine Überlieferung, die eigentlich, wenn man will, die gesamte, also den ganzen Kern, das ganze Innere der schiitischen Geisteswelt in einem ganz kurzen Satz zusammenfasst. Al-Hujjatu qabla al-Khalq. Wama al-Khalq wa ba'd al-Khalq. Gottes, und da kommen wir zu dem Punkt, den eigentlichen Gottes Argument. Der Imam ist Gottes Argument, Hujjatullah fi ardihi, in der Welt, die er geschaffen hat. Und dieses Argument ist vor der Schöpfung, laut dieser Überlieferung, und mit der Schöpfung und auch nach der Schöpfung. Weil erst dieses Argument der Schöpfung wirklich Sinnhaftigkeit gibt. Und wenn der Sinn und Zweck der Schöpfung des Menschen der ist, Kenntnis zu finden, Kenntnis zu haben, in Kenntnis zu gesetzt zu werden, Erkenntnis zu haben über die Sinnhaftigkeit des Lebens, das heißt Gotteskenntnis zu besitzen, dann wird diese Gotteskenntnis nicht vollkommen, es sei denn, er kennt das Argument Gottes.
Das heißt also, wenn wir es zusammenhalten, mit anderen Worten zu beschreiben, ist die Erkenntnis Gottes, Ma'rifatullah, nicht ohne die Erkenntnis des Imams möglich.
Wenn der Sinn und Zweck des Lebens ist, Gott zu kennen, dann wird diese Kenntnis jedenfalls nicht vollständig. Sie wird nicht, sie erlangt nicht den, sozusagen ihr tatsächliches Wesen, ihre tatsächlichen Grundzüge. Wir sprechen hier von einer Kenntnis, die möglich ist, menschenmöglich ist. Niemand, kein Geschöpf ist in der Lage, Gott zu fassen, wie er wirklich ist. Ja? Niemand vermag das zu wissen als Gott selbst, weil zwischen dem erkennenden Subjekt und dem erkannten und dem zu erkennenden Objekt in irgendeiner Weise sollte diese Kenntnis eine erfassende Kenntnis sein, eine Art Analogie bestehen muss. Weil aber zwischen Gott und seiner Schöpfung in keinster Weise eine Analogie besteht, also eine Vergleichbarkeit besteht oder eine Ähnlichkeit existiert, sondern der Abstand der Qualität ist und nicht der Abstand der Isolation, der Trennung sozusagen, bleibt nur eine Möglichkeit übrig, Gott in der Weise zu kennen, wie es Menschen möglich ist und wie Gott es verlangt hat. Und wir haben in der schiitischen Tradition ein Ereignis aus dem Leben von Imam Hussein, al-Hussein, salawatullahi wa salamu alayhi, der einmal zu seinen Gefährten hinausgeht und sagt, ihr Menschen, auf Deutsch würde man wahrscheinlich sagen, hört mir gut zu, ja, Johannes, weil ja, Ayu ist ist die Einforderung von Aufmerksamkeit. Hört gut zu, Gott hat die Schöpfung zu keinem anderen Zweck erschaffen, als zu dienen. Als ihn zu kennen. Illa liyarifu, als ihn zu kennen. Wenn sie ihn aber kennen, dann dienen sie ihm. Dann unterwerfen sie sich ihm, dann neigen sie sich vor ihm. Das Wort Ibadah drückt so viel, er drückt im Grunde das Äußerste an Demut aus. Ja, es ist, um den Charakter des Dienens hier mal auch kurz anzusprechen, was eigentlich der Unterschied ist. Die Menschen dienen ja oft Dingen, oder wir dienen ja im Leben oft, ohne es selbst zu bemerken, Dingen, indem wir uns ihnen unterwerfen in Gänze, auch wenn wir das nicht, auch wenn wir keinerlei Erkenntnis dazu, keinerlei Bekenntnisse diesbetreffend zum Ausdruck bringen. Und daran scheitern wir ja eben auch. Wenn sie sich ihm aber, und also sagt, wenn sie sich ihm aber unterwerfen, dann werden sie frei davon, sich anderem als ihm zu unterwerfen. As-Saduq, der diese Überlieferung und ähnliche in dem Buch Ilal al-Shara'i macht, Gesetzesgründer, die Gründe der Gesetzgebung, der göttlichen Gesetzgebung, hat in diesem Buch wenig kommentiert. An dieser Stelle kommt er in der Überlieferung zu einem Satz, den er kommentiert. Und zwar steht jemand auf und sagt, was ist denn Gotteskenntnis? Was ist denn Gotteskenntnis? Und Imam Hussein sagt, Gotteskenntnis bedeutet, dass die Menschen jederzeit, dass alle Zeitgenossen den Imam kennen oder erkennen. Ja, das arabische Verb, das ist so, hat den Charakter, beides in sich zu vereinen. Das müssen wir halt beim Übersetzen manchmal so ein bisschen mehr berücksichtigen, dass da beides geht. Wenn sie ihn, den Imam zu kennen, zu dem, dem sie laut Gott Gehorsam und Folge leisten sollen. An dieser Stelle macht Sheikh As-Saduq einen Kommentar. Er sagt, einen Kommentar, der seine ganze Berechtigung hat. Er sagt, ja, weil einen Gott zu kennen, der kein Argument hat, wider seine Schöpfung, der seine, der sozusagen seine, der die Schöpfung verpflichtet, aber seinen Teil dieser Verpflichtung dazu nicht beiträgt, der ist nicht der Gott, den es zu erkennen gilt. Und mit anderen Worten,
man kann dann theoretisch auch nicht, auch kein Gott, den er verlangen kann, dass man ihn überhaupt erkennt. Weil wenn das Argument Gottes nicht vorhanden ist, wie soll ich die wahre Erkenntnis überhaupt von Gott erlangen? Weil dann fängt es genauso an, wie wir in anderen Religionen sehen, ja, wo denn, wo ich mir quasi Gott so, oder was jetzt auch, ja, sagen wir mal in verschiedenen Religionen, wo ich mir den Gott so mache, wie er mir gefällt. Verstehst du, was ich meine? Weil es gibt ja die, so wie du auch mal sagtest im Unterricht, auch wenn es ein anderes Thema ist,
das musst du nicht.
Ja, nimm mir die Trinitätslehre, ja, wo du sagtest, dass Gott quasi in Jesus Mensch geworden ist oder in dem Sohn von Jesus Mensch geworden ist, wo du gesagt hast, ja, war Jesus denn nicht schon vorher ein Mensch, also wo er geboren ist. Und das, man sieht ja, dass im Laufe der Zeit, weil du ja auch gerade die historischen, manchmal die historischen Veränderungen in den Religionen vorhin erwähnt hast, dass man sieht, desto mehr man sich eigentlich von dem Argument Gottes entfernt hat, ja, desto mehr hat man sich einen Gott eigentlich kreiert. Und das finde ich, gerade wenn du so Diskussionen hast, gerade mit welchen diskutierst, die zum Beispiel nicht an Gott glauben, die ja dann sagen, ja, guck mal, ihr habt, also Gott ist etwas von Menschenhand Kreiertes. Das heißt, etwas Ausgedachtes. Und ich finde diese Vorstellung, gerade wenn man den Imam oder gerade wenn man das Argument Gottes quasi nicht berücksichtigt oder vernachlässigt oder erst gar nicht erwähnt, genau das der Grund ist, warum es zu dem geführt hat, zu dem es schlussendlich dann auch geführt hat.
Das ist das Dilemma.
Genau, Dilemma.
Das ist das Dilemma aller Religionen beziehungsweise aller Offenbarungsreligionen und der Religion als solcher überhaupt. Gar keine Frage. Und mit deinem Intermezzo hast du eine ganze Menge Sachen angerufen, die mich fast schon aus dem Konzept bringen jetzt. Aber wenn wir für einen Moment vielleicht in der Vergleichbarkeit bleiben, Imam Sadiq alayhi salam, ja. Imam Jafar al-Sadiq. Die Frage, über die wir reden, ist ja mit Kenntnis verknüpft.
Genau.
Und mit der Frage überhaupt, wo in der Schöpfung oder wie machen wir überhaupt unsere Erfahrung mit Gott? Wie am Anfang schon oder habe ich versucht, das schon mal anzusprechen. Wir machen unsere Erfahrung ja nicht mit Gott selbst, nicht mit seinem wirklichen und seinem wahren Wesen. Hm. Und der Einwand anderer ihre Skepsis bezüglich der Frage nach Gott richtet sich ja hält sich ja im Grunde nur an dieser Tatsache fest, dass sie ihn nicht greifen, nicht sehen, nicht anfassen. Also eigentlich an der Frage der Qualität der Gotteskenntnis oder der Gotterkenntnis. Die Bilder, die Abbilder, die wir uns machen, die Gottesbilder, die sind tatsächlich Menschenwerk und nicht Gotteswerk, ja. Aber die Frage ist ja auch, da kommen wir auf diese Überlieferung zu sprechen. Was ist eigentlich gemeint? Wir müssen nach den gemeinten Bedeutungen suchen und nicht nur in den im äußeren oder in der Ober oder in der äußeren Wortgestalt, also in den ja, semantischen Details sozusagen forschen, die wiederum deren Ertrag oder deren Ergebnis oder Maß oder deren Maßstäbe wir selbst geschaffen haben in der Philologie und Linguistik, also in der Sprachwissenschaft. Da verlassen wir uns ja wieder nur auf uns selbst, sondern ja, wenn ich mit jemandem rede, so mit dem, muss ich ja immer auf der Suche sein, was will er mir sagen? Hm. Ich muss nicht deine Sprache dem äußeren Anschein nach nur untersuchen, sondern deiner Absicht nach untersuchen. Das ist sehr wichtig. Und Imam Sadiq al-Islam sagte im Zusammenhang mit Kenntnis und oder Erkenntnis, wenn du magst, Folgendes. Er sagte, لَيْسَ لِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ أَنْ يَعْرِفُ. Gott kann von seiner Schöpfung nicht erwarten, dass sie ihn erkennen. Anders ausgedrückt, Gott erwartet das gar nicht von seiner Schöpfung, weil das ist gar nicht, liegt gar nicht in ihrer Möglichkeit. وَلِلْخَلْقِ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُعَرِّفَهُمْ. Die Schöpfung kann viel mehr von Gott erwarten, wenn ihr Dasein eine Sinnhaftigkeit gegeben werden soll, dass er sie erkennen lässt. وَلِلَّهِ عَلَى خَلْقِهِ إِذَا عَرَّفَهُمْ أَنْ يَقْبَلُوا. Aber Gott kann von seiner Schöpfung erwarten, dass sie es annehmen, wenn er sie erkennen lässt. Das ist das Verhältnis der Welt-Gott-Beziehung in der Frage der Kenntnis, des Wissens, des Einsehens. Und genau an diesem Punkt, ja, gibt es eine andere Vergleichbarkeit im Hinblick der Imam-Kenntnis mit dem Christentum, eine andere Parallele, die du vielleicht jetzt nicht im Hinterkopf gehabt hast, aber an die du mich faszinierenderweise mit deiner Bemerkung erinnert hast. Das heißt faszinierenderweise. Also es ist so, ja, so gerade so plupp gemacht. Und zwar, das Dilemma des Christentums ist dasselbe Dilemma, was alle anderen Offenbarungen, Gottesoffenbarungen in ihrer Historie nach ihrem Propheten gehabt haben, einschließlich dieser Gemeinschaft der Muslime, die Weltgemeinschaft der Muslime, Al-Ummah. Nämlich dieses Interesse Gottes nicht aus den Augen zu verlieren. Die Tatsache, dass Gott sich um seine Schöpfung mehr kümmert als jeder andere. Und wenn das der Fall ist, Gott hat uns Augen, Ohren, Hände, also hat uns Sinne gegeben. Und die Sinne, denen hat er einen Imam gegeben, unserem Verstand, unseren Grips. Er hat die nicht alleine gelassen. Da ist davon auszugehen, mit äußerster Stärke, dass er die Schöpfung in ihrer Masse und in ihren Fähigkeiten, ihrer Wahrnehmung nicht ohne einen solchen Imam auf sich alleine gestellt lässt, wenn er von ihnen etwas derartiges erwartet. Genau das ist gegeben. Das Christentum ist an dem eigentlichen Regenten von Jesus gescheitert. Die Christenheit, nicht das Christentum. Die Christenheit in ihrer historischen Erscheinung ist an Petrus gescheitert, an Simon, Schemaon, dem eigentlichen wahren Regenten, und hat ihre Kirche auf einem sich selbst ernannten Regenten, dem Paulus, errichtet.
Aber jetzt haben wir ja fast in allen Religionen dann.
Ja, und wir haben fast eins zu eins dasselbe in der islamischen Historie. Ja. Dass jemand diese Einzigartigkeit des der Überlegenheit durch Wissen, der Bürde und Würde des Wissens und der Lauterkeit, der Sünd, also der Schuldlosigkeit unrechtmäßig für sich in Anspruch nimmt und den wahren Träger dieser Eigenschaften gesellschaftlich unterdrückt. Aber das ändert nichts daran, dass Gott darauf bestehen wird, weil der Tag der Auferstehung ist nicht vergleichbar mit irgendeinem anderen Tag. Ja. In unserem Leben wird Gott uns, damit es dem Sinn und Zweck des Lebens gerecht wird, zu keiner Sache zwingen. Die Herrschaft Gottes auf Erden ist nicht die wie die der Tyrannen oder anderer. Das aber nicht bedeutet, dass wir am Ende dieses Tages, am Anfang des nächsten Tages nicht dazu gezwungen sind, für unsere Handlungen Verantwortung zu übernehmen. Und das ist gemeint, wenn es heißt, Yawman ad'u kulla unasim bi imamihim. Also bleibt die Notwendigkeit bestehen, zu wissen, welcher Imam führt uns auf Abwege und welcher Imam führt uns auf den sogenannten geraden Weg. Wer ist dieser Persönlichkeit, die unter die Gruppe oder unter die Menge der Alladhina an'amta alayhim sozusagen fällt, in unserer Gegenwart? Weil Al-Hussein hat seinerzeit bereits darauf bestanden, dass das die Kenntnis der Menschen, des Imams, ihrer Gegenwart ist, ihrer Zeit ist. Ja. Weil, das, wenn man so will, ja.
Sprechen wir mal kurz zu Ende.
Wenn man so will, wenn man die schiitische Geisteswelt näher untersucht, wird man feststellen, dass dieser Imam, der durch Gott geführt und inspiriert ist, in der Verwirklichung der Offenbarung, also über die Lebendigkeit der Offenbarung, den wahren Charakter der Offenbarung im Bilde ist, das eigentliche, entscheidende und wichtige Update der Religion besitzt. Die anderen laufen mit einem System rum, das veraltet ist. Und das eine Schwierigkeit hat. Wir kennen das doch sehr gut aus unserer alltäglichen Lebenswelt. Wenn wir nicht gründlich updaten, dann können wir aussortieren. Dann können wir nicht mehr arbeiten, wie es erwünscht ist. Irgendwann brauchen wir sogar eine neue Hardware, damit wir die neue Software überhaupt noch in Verwendung nehmen können. Genau.
Beziehungsweise gibt es irgendwann gar kein Update mehr, sodass wir das System gar nicht mehr benutzen
können. Das bedeutet Ende aus. Aber ist das der Anspruch der Religion? Ja. Nein. Der Anspruch der Religion ist, Gültigkeit bis zum Tag der Auferstehung zu besitzen, bis zum Ende der Geschichte. Und mehr, wenn das der Fall ist, dann ist nichts anderes zu erwarten, als dass diese Religion das notwendige Update für die Genossen der Zeit, für die Zeitgenossen, für alle Zeitgenossen bereitstellt, beziehungsweise wenn nicht, sie mindestens dann aus der Verantwortung nimmt. Kann man, weil was willst du Menschen vorwerfen, die mit verbundenen Augen im Dunkeln tasten sollen?
Kann man das in Verbindung bringen mit den Aussagen, die sich auf Jahiliyyah beziehen? Also ich finde jetzt, weil du hast gerade gesagt mit Update, ja, und ist mir eingefallen, das Wort Jahiliyyah, vielleicht in einer Art und Weise zu verstehen, dass Jahiliyyah quasi bedeutet, genau das sind die Leute oder das ist genau die Zeit, die dieses Update noch nicht vollzogen haben, beziehungsweise dieses Update auch nicht anerkennen. Weil das Interessante mit dem Update, was du erwähnt hast, ist, dass der Imam und dass jeder Imam seiner Zeit, dass auch das Update seiner Zeit ist. Ja, und du kennst es sicherlich auch von Arbeit. Update will nicht jeder. Ja, wenn jetzt jemand kommt, dein Vorgesetzter, und sagt, ja, ab morgen arbeiten wir nicht mehr mit Word, sondern arbeiten wir mit einem anderen Schriftprogramm. Ja, dann kennst du gerade die Älteren. Mhm. Ja, warum nee? Also ich gehe in 2 Jahren in Rente, ich will davon nichts mehr wissen. Und ich kann mir vorstellen, kennt jeder, hat jeder von uns vielleicht schon mal erlebt. Und das Interessante ist, dass gerade bezogen auf die Jahiliyyah, der Gesandte Gottes, es gibt ja die bekannte Überlieferung, wo es heißt vom Gesandten Gottes, wer den Imam seiner Zeit nicht kennt, ja, quasi den Tod der Jahiliyyah stirbt. Das Interessante ist, dass in unseren schiitischen Quellen es noch einen Zusatz gibt, nämlich wer den Qa'im, also wer den Imam seiner Zeit quasi leugnet, ja, der wird auch den Tod der Jahiliyyah sterben. Und ganz interessant ist es noch zu erwähnen, ist, dass der Gesandte Gottes noch sagte, dass er gesandt wurde zwischen zwei Jahiliyyah-Zeiten. Also einmal quasi die Zeit, die vor ihm war, war die Zeit der Jahiliya, und die Zeit, die nach ihm kommt, wird auch eine Jahiliya-Zeit. Deswegen finde ich es immer so interessant, gerade wenn Muslime sagen, ja, der Islam hat die Jahiliya-Zeit hinter sich gelassen. Der Prophet sagt was ganz anderes. Er sagt, die einzige Zeit, wo keine Jahiliya vorlag, also wo es kein Update gab, oder die einzige Zeit, wo es ein Update gab, war die Zeit des Propheten. Und danach ist man stehen geblieben. Also davor ist man stehen geblieben und jetzt bleibt man immer noch stehen. Und das ist dann auch nochmal interessant, jedenfalls für mich, weil die Schiiten oder weil gerade die Imame uns Schiiten als Khawas bezeichnen, als Elite. Heute würde man sagen Fachinformatiker. Versteht ihr, was ich meine? So, ihr seid die, die eigentlich das Update in der Hand habt und die eigentlich wissen müssen, wie dieses Update umzusetzen ist. Die Frage, die ich mich nur heute stelle, ist, weil wir haben ja geklärt, oder wir haben jetzt, oder kurz nochmal festhalten, der erste Punkt war, der Imam ist wichtig, weil er leitet. Die zweite Notwendigkeit ist, dass wir den Imam brauchen, um Gott zu erkennen. Die Frage, die mir aber noch, warum spricht der Prophet immer noch von Jahiliya, auch nach ihm?
Wenn wir von uns sprechen, dann sprechen wir von einer mindestens zweischichtigen und zweiteiligen Wirklichkeit.
Wie sagt Goethe? Was meinst du von uns jetzt? Als Schiiten oder als Menschen?
Von uns Menschen und als Schiiten im Besonderen.
Ja.
Keine Frage. Wir sind Schiiten, haben immer noch zwei Beine und zwei Arme. Also im Allgemeinen und im Besonderen. Zum einen sprechen wir von unserer Identität. Wer oder was sind wir? Und zum anderen sprechen wir von unserer Mentalität. Wie nehmen wir das Leben wahr? Was ist unser äußerer und unser innerer Lifestyle tatsächlich? Ja, so in deinen Worten gesagt. Und an der Stelle muss man, denke ich, berücksichtigen, dass alle Wirklichkeiten, alle Wahrheiten, wenn wir von der Wahrheit als solcher wenn wir nicht von der Wahrheit als solcher sprechen, die Wahrheit als solche, das ist Gott.
Ja.
Allahumma antal malikul haqq. O Gott, du bist der König, der wahre König. Du bist die Wahrheit. Ja? Aber diese Wahrheit ist unteilbar. An dieser Wahrheit kann man auch keinen Anteil haben, weil sie unteilbar ist. La sharika la. Er hat keinen Teilhaber. Also, ja, diese Wahrheit, und schon ganz und gänz, also noch und nöcher kann man diese Wahrheit nicht einmal in die Hosentasche packen. Das ist ja der Anspruch auf Wahrheit. An eine Wahrheit glauben bedeutet nicht, einen Anspruch darauf zu haben, sie zu besitzen, sondern sich ihr zu.
Kann ich dir kurz eine Frage stellen?
Zu fügen.
Aber, ganz kurz, ich weiß,
okay,
auch wenn die Community jetzt wieder schreien wird, warum,
weiß ich nicht.
Warum ich dich unterbreche.
Nicht gehört. Okay.
Auch wenn es mit dem Thema nichts zu tun hat, aber ich finde, gerade in der ersten Folge sollten wir bestimmte Wörter, die wir benutzen, auch beschreiben, so wie wir sie verstehen. Und du sagst zum Beispiel an die Wahrheit Glauben. Ja, das Wort Glaube hat hier in Deutschland einen recht christlichen Charme. Wie verstehst du Glaube? Also was ist Glaube im islamischen Sinne?
Also wenn wir ganz ehrlich sind, am Ende des Tages wird sich der Christ und der Jude und der Muslim wahrscheinlich doch einig sein darin, was Glauben im allgemeinen Sinne meint.
Na gut, aber man unterscheidet jetzt manchmal zwischen, man sagt ja, wenn der Christ glaubt, heißt einfach nur, nimm es so hin, wie es ist.
Naja, das ohne mag zu vielleicht, das
musst du glauben.
Also so weit will ich nicht gehen, weil damit würde ich jetzt auch der Christenheit sehr viel unterstellen. Das will ich nicht tun. Genauso wie ich das nicht gerne habe, dass man mir Sachen uns pauschal Dinge unterstellt, von denen man noch nicht viel versteht. Ich glaube, das ist ein bisschen zu groß für mich. Aber gut, ich meine, Glauben, wenn wir es mal auf die, wenn wir es jetzt so in sprachlicher Hinsicht ein bisschen näher betrachten, dann gibt es eigentlich nur in unserem Leben zwei Bedeutungen, die gemeint sein können. Zum einen Glauben im Sinne von Mutmaßen, annehmen, etwas für wahr annehmen, was noch nicht bestätigt ist, oder aber alles, also großes Vertrauen darin haben. Und wenn wir meinen, glaubst du mir, ja, wenn ich zu dieser glaubst du mir, dann meine ich, vertraust du mir. Ja. Und das gibt schon das Wort wieder. was jetzt sagen hier im islamischen Kontext verwendet wird.
Iman. Also Vertrauen und Sicherheit haben.
Ja, genau. Ja. Geben, verleihen, etc. Also ohne jetzt in zu viele Details zu gehen. Dass dabei Wissen eine Rolle spielt, das ist nicht so, denke ich, steht nicht so im Vordergrund, weil auch beim Mutmaßen Wissen eine Rolle spielen kann. Begleitendes Wissen, Vorwissen, etc. Da gibt ja auch, muss ja einen Anlass haben.
Ja.
Aber okay, wir sollten darauf Rücksicht nehmen, das denke ich auch. Worauf ich zurück wollte, ist, dass wenn alle Wahrheiten, die geringer sind als Gott sozusagen, das heißt die Gott unterworfenen Wahrheiten, die in den Dienst des Gottesdienstes, in den Dienst der Gotteskenntnis gestellt sind, die Wahrheiten im religiösen Zusammenhang, die müssen irgendwo miteinander verknüpft sein. Es kann nicht sein, dass sich die Wahrheiten gegenseitig ausschließen. Es kann nicht angenommen werden, dass sie sich gegenseitig sozusagen abstoßen. Sozusagen. Die müssen sich gegenseitig alle irgendwo finden. Und wenn wir genau hinschauen, über die Kenntnisse, die wir gewonnen haben im Leben, in religiösen Fragen, und besonders auch hier, in der Frage des Imamats. Du fragst sozusagen, wenn wir jetzt fragen, wohin führt das? Was bedeutet das? Was ist die Folge dieser Kenntnis, die ja ausbleiben wird, wenn diese Kenntnis nicht da ist? Zum einen, ja, wenn die Gotteskenntnis nicht vollständig wird, unvollständig bleibt, dann ist auch der Glaube unvollständig in einer Weise. Und das nicht nur in theoretischer Hinsicht, sondern wenn wir jetzt zum Beispiel zurückgehen auf das, was eigentlich wie Religion sich selbst bestimmt, selbst definiert. Nun als Beispiel die Überlieferung von Muhammad al-Baqir, die auch zum Teil, zu einem wichtigen Teil auch auf den Propheten selbst zurückgeführt wird. Auf die Frage, was Religion eigentlich ist und was nicht, sagt er,
nichts anderes als Liebe.
Was ist Religion anderes als Liebe? Was ist Liebe? Eine Art der Verbundenheit, das wird jeder irgendwie wissen, dass irgendwie jeder, zumindest können wir sagen, dass jeder von uns von Liebe etwas von der Liebe erfahren hat. Auf welchem Niveau, auf welchem Level, das ist eine andere Geschichte. Al-Hubbu huwa ad-Din, wad-Dinu huwa al-Hubb. Imam Bache sagt, die Religion, das ist die Liebe. Die Liebe, das ist die Religion. Wenn der Mensch auf der Suche nach vollkommener Liebe ist, nach vollendeter Liebe ist, dann wird es nur gelingen durch vollendete Gotteskenntnis. Und dabei nehme ich jetzt nicht Rücksicht auf all diejenigen, für die Gott immer noch sozusagen so, für die, dass die Gottesfrage selbst heute noch tabuisieren möchten. Ich gehe davon aus, dass eine Gotteskenntnis in einer gewissen ein Grundverständnis des Göttlichen sowieso mit den Geschöpfen auf die Welt kommt, mit jedem Geschöpf auf die Welt kommt, weil es in ihrem Kern, im Wesen, was ist die Natur, in der Gott die Dinge geschaffen hat? Es gehört zur Natur. Fitratullahi allati fatara an-nasa alayha. Das ist die Natur, in der Gott die Menschen geschaffen hat. Und by the way, Natur heißt Schöpfung im Grunde. Also auch ein Phänomen, das man vergessen hat, woher das Wort Natur kommt. Ja. Traurig ist lediglich, finde ich, zumindest streckenweise, dass man Mutter Natur alles zutraut, aber dem Schöpfer der Mutter Natur traut man so gut wie gar nichts zu. Nicht einmal, dass er sich um seine Schöpfung sorgt. Wie will ich denn annehmen, dass Gott sich um seine Schöpfung sorgt? Wenn wir das tun, reden wir über den erfahrbaren Bereich. Das heißt, das ist es ist Attribut, also Eigenschaft des Werkes, nicht Eigenschaft des Wesens. Das Wesen ist es, das diese Eigenschaft des Werkes schafft. Ja? Sozusagen, ja, das Eigenschaft. Aber unsere Aufmerksamkeit, unsere Erfahrung liegt in der Tat, in der Handlung. Und das ist der Rahmen, in dem wir unsere eigentliche Erfahrung mit Gott machen können und sonst nirgends.
Aber alles andere ist ja auch
und
nicht möglich.
Die Frage ist jetzt, gibt es denn für diese Erfahrung, Entschuldigung, für diesen Erfahrungsbereich kein Zentrum, kein Mittelpunkt, kein Gleichgewicht? Wenn der Koran sagt, Alladhina anhamta alayhim, ghayril maghdubi alayhim wala dhalin, diejenigen, also die Persönlichkeiten, denen, an denen Gott Gnade getan hat, nicht denen, denen diese Gnade verwehrt wurde, dann haben wir das Doppelpaket des Imamats. Also das nicht Doppelpaket, sondern dann haben wir diese diese antagonistische, also sich gegenseitig ausschließenden, dann haben wir die beiden Gegensätze dessen, was die Offenbarung als Imam, als Führungsgewalt bezeichnet. Die Führungsgewalt, die uns von Gott abhält, die uns den Weg zu Gott versperrt im Grunde, die uns vom Urquell unseres Lebens, die uns vom Ziel unseres Lebens immer weiter entfernen wird, abbringen wird, und die Führungsgewalt, die uns diesem Ziel näher bringt. Das ist der Grund, warum nicht nur Imam Musa al-Kadhim, alaihissalam, gesagt hat, über das, was wir in diesem Verhältnis als sozusagen leisten sollen eigentlich. Fajlibu kullal mawaddata ilayna. Zieht alle Sympathie
auf uns.
Auf wen?
Auf uns.
Auf Leibner, auf OJ? Nein, auf uns. Wer sind wir? Die Imame nach dem Propheten, sallallahu alaihi wa alaihi. Fa innal khayra kulluhu fina. Das Gute nämlich, alles davon ist uns eigen. Wir haben alles davon, ist in uns. Und Imam Ali sagt, la yadda'i dhalika illa ba'di illa kazzabun, also la yadda'i dhalika ghayruna illa kazzabun muftari. Außer uns wird diesen Anspruch, damit klar ist, dass dieser Anspruch gerechtfertigt ist. Weil man muss sich vorstellen, wenn jemand sagt, ich bin unschuldig und habe alles Wissen, was nötig ist, ist er entweder, so wie der ihm sagt, entweder ein wahrhaftiger, sadiq,
oder ein Lügner,
oder aber dazwischen gibt es nicht mehr. Oder aber ein Verleumder und Lügner. Ja. Das ist die Geschichte. Das ist die Historie der Religion. Das ist vielleicht sogar die Historie der Menschheit. Und was kann wichtiger sein im Verhältnis, in der Mensch-Gott-Beziehung an dieser Stelle, als Kenntnis von dem wahren Imam, von dem wirklich, also von dem gottgewollten Imam, gottbestimmten Imam und denen, die sich selbst bestimmt haben, denen sozusagen. In meiner Sprache würde ich sagen, möchte ich mit vier Augen schauen und einen zweiäugigen Imam haben, oder möchte ich mit einem halben Auge schauen und einen einäugigen Imam haben? Ja. Das ist die Frage, die wir uns am Ende des Tages stellen müssen.
Ich würde gerne zum Abschluss eine Überlieferung erwähnen, die eigentlich alles nochmal zusammenfasst, was du gerade oder was wir gerade erwähnt haben in der Zeit. Weil du hast, einmal hast du gesagt, dass der Imam oder das Sirat al-Mustaqim der Weg ist, der weder Untertreibung ist noch Übertreibung. Du hast jetzt gerade gesagt, dass es dass mit dem oder ohne den Imam ein Ungleichgewicht geschaffen wird. Also nur mit dem Imam ist das Gleichgewicht möglich. Und es gibt eine ganz interessante...
Auch das des Glaubens.
Ja.
Die Frage des Fanatismus, des Extremismus.
Ja, genau, das meine ich ja. Übertreibung, Untertreibung.
Jegliche Frage.
Und das Interessante ist, dass es eine Überlieferung gibt von Imam Sadiq, wo er eigentlich sagt, Adna Marifat al-Imam. Er sagt, dass die unterste, also die Mindesterkenntnis über den Imam. Und hier jetzt benutzt er, was jetzt danach kommt, benutzt er ein sehr interessantes Wort, weil er sagt, Annahu Idlun Nabi illa Darajat al-Nubuwa. Also ist, dass er das äquivalent ist, ja. Genau, also quasi das Gleiche, das Entsprechende des Propheten, mit dem Unterschied, dass sie nicht das Prophetentum innehaben, wenn man so sagen möchte. Das Interessante hier...
Die andere Satteltasche, ne?
Ja, genau. Und das ist im Arabischen auch das Wort, weil hier wird im Arabischen Adl benutzt. Und Adl genau ist die andere Satteltasche, die oder beide Satteltaschen, die quasi den Sattel im Gleichgewicht halten. Das heißt quasi, sie tragen, der Imam und der Prophet, tragen die Offenbarung, sie halten sie im Gleichgewicht.
Aber auf einer Satteltasche, in einer Satteltasche steht was anderes als auf der anderen.
Genau.
Das ist der Unterschied.
Richtig.
Nicht zu verwechseln.
Deswegen sagt der Imam ja auch, illa daraja nubuwa. Also außer, dass der Prophet, und es ist wichtig, dass wir es auch erwähnen, dass der Prophet ist Prophet. Und das ist wichtig. Und ganz kurz nochmal, um dieses Gleiche zu bringen. Und sie halten die Offenbarung eben im Gleichgewicht. Und ab dem Zeitpunkt, wo eine von diesen beiden Satteltaschen quasi runterrutscht, fängt auch an, die Offenbarung im Ungleichgewicht zu kommen. Und dann fängt nämlich an, dass die Offenbarung verzerrt wird, dass wir in eine Übertreibung kommen, in eine Untertreibung. Und da ist es auch interessant, denn den Vers, wo es heißt, Kadalika ja'alnakum ummatan wasata. Also genau auf diese Art und Weise haben, ja, wir ein, haben wir euch, ja, zu einer Gemeinschaft der Mitte.
Ich meine, man sieht doch, dass in der, wenn wir von der, wenn wir auf die Historie zurückgehen, man sieht, ja, das doch überdeutlich. Man hat das Imamat in die Defensive gedrängt, ja, gezwungen geradezu, weil Gott sein, und man hat den Umstand ausgenutzt, dass Gott seine Geschöpfe nicht zu seiner, nicht in ihrer Religiosität, nicht zu, nicht zwingt, sondern ihnen, sondern erwartet, dass sie die Religiosität dadurch verwirklichen, dass sie sich selbst dafür entscheiden. Das hat man ausgenutzt,
weil das, dass, ja auch, das Imamat, das, weil das die, auch Liebe
das,
ist.
Das Imamat in die,
weil das ist die Voraussetzung die, auch der Liebe.
In die Offensive, ja, in die Defensive gedrängt. Und was hat man anstelle des Imamats hingestellt? Ein Imamat.
Ja.
Man hat es zwar nicht so genannt, man hat es Khilafa genannt und man war sich auch nicht sicher ganz am Anfang, wollte man jetzt Gottes Statthalter sein oder Statthalter des Propheten, mal dies, mal das, mal jenes. Dann und irgendwann, das ist doch der interessante Punkt daran, ist doch, wenn dieses Al-Idl, dieses Idl sozusagen, dieses Äquivalent plötzlich, ja, ausfällt, sehen wir nicht etwa, dass eine, wie soll ich sagen, humane Alternative an die Stelle dieses Äquivalents tritt, sondern alle nur erdenklichen Perversionen und Auswucherungen, mhm, von selbsternannten Imamen, die Menschheit von einer Misere in die andere schleifen. Ob du es glaubst oder nicht. Es gibt sogar Berichte darüber, dass in der Zeit von Imam Zain al-Abidin, der Ali ibn al-Hussein, der Sohn, ja, von Imam Hussein, zu einem seiner Gefährten gesagt haben soll, siehst du, also der hat ihn gefragt, wie groß ist das islamische Reich? Und da hat ihm gesagt, es reicht von da nach da, es reicht von da nach da, sowas in der Art. Ich überliefere das jetzt sinngemäß, nicht textgetreu. Und da hat ihn gefragt, und wie wurde das in Besitz genommen? Sagt er, mit dem Schwert. Da sagte zu ihm, wenn die Gläubigen, also wenn die Muslime, die Menschen am Tag der Ernennung des Imams, der Führungsgewalt Ali ibn Abi Talibs in Al-Radir, nicht auf ihren Fersen kehrt gemacht hätten, wenn sie diesen Befehl nicht ausgeschlagen hätten, dann wäre alles das, was du an islamischem Reich siehst heute, erobert worden, ohne einen einzigen Tropfen Blut zu vergeuden, zu vergießen.
Also nur mit dem Wort.
Nur durch die Wahrhaftigkeit.
Ja.
Wenn wir zum Imam unserer Zeit zurückkommen, ist überliefert, und das ist sicher überliefert, nicht wie das, was ich gerade eben angemerkt habe, was vielleicht nicht mit aller Sicherheit gesagt werden kann, dass von allen Teilen des Wissens, die eine Menge von 28 Teilen ausmachen sollen, von denen Gott sich einen einzigen Teil selbst vorbehalten, also für sich alleine vorbehalten hat, für sich alleine zurückgehalten hat, und 27 Teile der Menschheit
des Wissens
übergibt.
Ach so.
Des Wissens.
Ja.
Bis zum Erscheinen dieses Imams am Ende der Tage oder am Ende der gewöhnlichen Zeit, wenn wir so wollen, Zeitrechnung, am Ende der Zeitrechnung, nur zwei Teile erschöpft sind. Das heißt, das, was wir hier heute auf dem Tisch haben, das, alles Mögliche,
noch gar nichts,
ist Teil dieser zwei Teile. Und erst er wird es möglich machen, alle fehlenden 25 Teile, dieses Wissen mit den anderen, also wird dieses Wissen mit 25 weiteren Teilen ergänzen. Natürlich, klar, nicht nur du oder ich, sondern die Gefährten des Imams haben gefragt, was kommt dann? Was kommt dann? Was kommt dann? Und der Imam sagt, an der Stelle hat der Imam Sadiq gesagt, uns wurde nicht erlaubt, euch zu sagen, was dann kommt, denn das überragt eure Vorstellungskraft. Ja. Jetzt überragt es noch eure Vorstellungskraft.
Und es ist ganz interessant, weil es gibt der Überlieferung, nur kurz um zum Abschluss zu kommen, es gibt der Überlieferung,
letztens, die Regie meckert schon.
Letztens übersetzt, wo es heißt, dass wenn der Imam erscheint, die Seh- und Hörkraft sich so ausweiten wird, dass die Gefährten des Imams den Imam hören, egal an welchem Platz er ist. Und damals, also wenn jetzt zum Beispiel der Imam in Medina ist und ich bin hier in Berlin und ich, so Gott will mich ein Gefährte von ihm, dann, und er sagt was, ich höre ihn. Und das Interessante ist, vor hunderten von Jahren hätte man gedacht, was für ein Quatsch. Was für ein was ich meine? Aber, und heute haben wir Corona, und Corona hat uns doch gezeigt. Also wie oft haben wir Skype oder wie oft haben wir Videotelefonie gemacht und so weiter und so fort. Das heißt, die Vorstellung, die wir damals hatten, und die Vorstellung, die wir heute haben. Heute nehmen wir die Überlieferung und sagen, ja, Skype. Was ich meine, damals hätten wir gesagt, das ist, damals, hätte es eine Hexe damals gesagt, wäre wahrscheinlich verbrannt geworden.
Ja, ja. Also, aber Vorsicht, die Inquisition ist auch heute noch unterwegs.
Ja.
Aber der Grund, warum ich das erwähnt habe, ist jetzt nicht nur der gewesen, meine eigene Begeisterung für die ganze Sache sozusagen zu präsentieren, sondern ich wollte ganz am Schluss noch einmal loswerden, warum oder was die Folge dieser Erkenntnis mit sich bringt. Eine Hoffnung und Zuversicht, ein positives Denken im größtmöglichen Umfang, im größtmöglichen Ausmaß. Weil der Imam ist nicht das schiitische Armageddon ist nicht das Ende von allem. Es ist der Anfang von etwas völlig Neuem, das ist fantastisch. Es gibt so Leute, die malen in kürzester Zeit Gemälde. Hast du das schon mal gesehen?
Naja.
Ja, die fangen an, machen ein paar Striche und du denkst dir nur, was soll das werden? Ja, und dann geht's weiter und plötzlich entsteht.
Du bist doch bestimmt in dieser Zeit aufgewachsen wie ich. Wo dieser mit dem.
Ja, richtig, mit dem Ochre. A little bit Ochre here and there und so.
Genau. Mit seiner Dauerwelle.
Ja, ja, ja.
Und dann hat er so 2-3 grüne Striche. Ja. Und was macht
das? Wie lange hat das gedauert?
Ach, ich glaube, eine halbe Stunde maximal.
Eine halbe Stunde, dann wartet Gemälde. Ja.
Fertig.
Coppello.
Ja.
Und das
bei ihm sah es so einfach aus auch.
Richtig. Ja. Und für Gott ist es auch so einfach.
Ja.
Ja. Und das, ich meine, das ist der Plan Gottes, das ist der sozusagen der Auftakt des Tages, an dem der Plan Gottes aufgeht. Und wir reden nicht davon, dass wir reden hier nicht von einer Tyrannei, die in die Welt kommt, sondern von etwas völlig Neuem.
Wir reden quasi von dem Paradies.
Davon, dass wir die Möglichkeiten, die wir hatten, ausgeschöpft haben. Ja. Fertig, Ende aus. Jetzt ist es Zeit, sich weiterzuentwickeln. Das ist großartig. Größerartiger kann eine Hoffnung nicht sein. Das ist etwas, wir tragen eine Hoffnung in uns, die unsere Vorstellungskraft übersteigt. Das ist phänomenal.
Ja? Deswegen finde ich übrigens, ich finde manche deutsche Sprichwörter manchmal sehr, sehr islamisch.
Ende gut, alles gut.
Auch, sehr passend. Aber jetzt hier zu dem Punkt finde ich eigentlich ganz gut. Manchmal muss man
etwas. Die Jiri meint auch, Ende gut, alles gut.
Aber den letzten Punkt muss ich mir noch lassen, weil es gibt dieses deutsche Sprichwort, wo es heißt, manchmal musst du etwas Bestehendes zerstören, um etwas Schöneres sich entwickeln zu lassen.
Ja.
Und das ist genau das. Also es werden Systeme zerstört, es werden Systeme zugrunde gehen. Nicht nur Systeme, es wird eigentlich alles zugrunde gehen. Aber am Ende haben wir eigentlich dann das Paradies auf Erden. Und um jetzt noch mal abzuschließen oder beziehungsweise um zum Ende zu kommen. Also wir haben ja geklärt heute quasi, warum braucht man den Imam?
Also der ist auch gleich alle.
Ja, richtig. Warum brauchen wir den Imam? Mhm. Die nächste Frage, die sich wahrscheinlich die Zuschauer stellen und ist wahrscheinlich eine genauso wichtige Frage wie, warum brauchen wir den Imam, ist, wie finden wir ihn? Und wie bauen wir uns eine Beziehung zu ihm auf? Aber die Frage, die beantworten wir beim nächsten Mal.
Ja.
Das heißt, wir sind für heute durch. Bedanke mich, dass du deine Zeit geopfert hast. Und ja.
Habe ich gerne gemacht.
Ne? Ich auch. Ich auch. Der Friede sei mit euch, liebe Geschwister. Bis zum nächsten Mal.
Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.